Studiencheck, Fachdidaktik für die Praxis. Ein Podcast der Clearingstelle Evidenzbasierte Pädagogik der QALIS, dem Landesinstitut für Schule in Nordrhein-Westfalen. Wir sind Johanna Gesang, Referentin an der QALIS und
Oliver Geister, Lehrer und pädagogischer Mitarbeiter an der QALIS in NRW. Und heute ist uns per Videokonferenz zugeschaltet Michael Krelle, den wir ganz herzlich begrüßen. Herr Professor Dr. Krelle ist Sprachwissenschaftler und Fachdidaktiker für das Unterrichtsfach Deutsch und tätig an der Uni Chemnitz. Oder wie würden Sie sich in einem Satz vorstellen und welche Verbindung haben Sie zu NRW?
Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung und guten Morgen. Ich würde mich in dem Satz, ich bin Hochschullehrer, zusammenfassen. Das rührt daraus, dass ich eigentlich, wie viele der Zuhörerinnen wahrscheinlich auch, Lehrer an einer Schule werden wollte und dann irgendwo abgebogen bin auf dem Weg in die Schule und an der Hochschule gelandet bin, wie das so mitunter ist. Und die zweite Frage dazu, welche Verbindung ich zu NRW habe. Ich bin sehr, sehr lange in Nordrhein-Westfalen gewesen und bin jetzt quasi ausgeliehen nach Sachsen. Ich war sehr lange an der Universität Duisburg-Essen bei Albert Bremerich Voss und habe da sehr lange gelehrt und war dann anschließend akademischer Rat noch in Paderborn. Und und dann ist das so wie diesen Hochschulkarrieren, wenn dann die Möglichkeit einer Professur besteht, dann nimmt man die in der Regel an. Und das war dann nicht Nordrhein-Westfalen, sondern es war dann eben Sachsen. Und jetzt bin ich seit geraumer Zeit in Sachsen, habe aber eine ganz enge Verbindung durch diese Jahre, die ich in Nordrhein-Westfalen habe. Ich arbeite immer noch sehr eng zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen da vor Ort und habe da quasi eine Standleitung zu mehreren Unis und aber auch zu vielen Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten.
Um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, wüssten wir gern was über Ihre eigene Schulzeit. Wie haben Sie denn Ihre Schulzeit in Erinnerung, vor allen Dingen mit Blick auf den Deutschunterricht?
Ich gucke auf meine Schulzeit sehr positiv zurück. Ich komme aus einem Ort, über den manche auch lachen. Ich komme nämlich ehrlicherweise aus Buxtehude. Und mir ist erst mit 17, 18 Jahren klar geworden, dass es in manchen Regionen von Deutschland etwas skurril ist, aus Buxtehude zu kommen, weil manche nicht mehr glauben, dass es das wirklich gibt. Und in der Tat war ich aber dort an einer sehr progressiven Schule, der Halle-Pagen-Schule, die auch so ein sehr modernes Profil hatte, die reformierte Oberschule eingeführt haben. Also dieses Kurssystem, das wurde das erste Mal in Buxtehude ausprobiert und ich konnte davon sehr profitieren. Von daher gerade mein Deutschunterricht, ich hatte das Glück, immer wieder auch Deutschkollegen zu haben, die mich weitergebracht haben, die mir Literatur gezeigt haben, die mich fasziniert hat, die mich für Sprache fasziniert haben. Ich wollte erst Kunstlehrer werden, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Ich habe auch anfangs mal Kunst studiert und habe dann aber ganz schnell den Weg doch wieder zurückgefunden zum Fach Deutsch. Und das ist was mich bis heute begeistert. Also sowohl für die Grundschule, ich bin nominell in Chemnitz für die Grundschulen zuständig, aber eben auch für die Sekundarstufen, weil viel, was wir jetzt in NRW gerade machen, bezieht sich eben auf Forschung im Bereich der Sekundarstufe.
Mhm. Und wie kam es dann, dass Sie sich dann vor allen Dingen für die fachdidaktische Forschung entschieden haben?
Ehrlicherweise bin ich echt so ein Kind der Kompetenzorientierung. Das hat was damit zu tun, dass ich in meiner Staatsexamensprüfung mich sehr mit einem Werk von Heinz Klippert auseinandergesetzt habe, wo es ja sehr viel um Methodik ging. Und ich mit einigen der Sachen, die da standen, nicht einverstanden war und in der Staatsexamensprüfung mich sehr weit aus dem Fenster gelehnt habe, vom heutigen Standpunkt aus, und gesagt, das müsste man eigentlich alles anders machen. Und ich hatte eben das Glück, dass damals die Kollegen sagten so, wenn Sie wollen, können Sie das machen. Und so bin ich in diesem ganzen Bereich Mündlichkeit gelandet. Mir ist aufgefallen, dass es dort wenig Wissen, fachdidaktisches Wissen darum geht, wie sich Kompetenzen entwickeln, was die Schüler eigentlich so können, zu welchen Zeitpunkten. Und das hat mich begeistert. Also da war offensichtlich irgendwie der Forschergeist irgendwie geweckt. Und ich hatte das Gefühl, so, das möchte ich gerne wissen. Also das ist ja auch der Hauptantrieb, den man eigentlich so haben kann, warum man in die Forschung geht, dass man denkt, ich möchte gerne wissen, wie das wirklich funktioniert. So bin ich da reingekommen irgendwie, ne? Und dann war klar, der Weg an die Schule ist jetzt erstmal nicht der Weg, sondern der Weg in die Hochschule ist offensichtlich der Weg, den ich eingeschlagen habe. Und ja, und von da an war es dann eine Verkettung von glücklichen oder unglücklichen Umständen, je nachdem, wie man so drauf guckt.
Sie haben jetzt schon einen Sprung gemacht von Ihrer Schulzeit in die heutige Schulzeit, vor allem mit Blick auf den Deutschunterricht. Die Kompetenzorientierung, die gab es damals nicht, heute gibt es das. Was gibt es denn noch, was es damals nicht gab, so aus fachdidaktischer Perspektive? Also was hat sich am Deutschunterricht in den letzten 30 Jahren aus Ihrer Sicht geändert?
Also ja, sicherlich so, dass wir auch ein Stück weit ein Spiegel der gesamten Gesellschaft sind, ne? Also der eine Punkt ist, die Menschen haben sich stark verändert, die in der Schule sind. Also zum einen ist es so, wir sind insgesamt als Gesellschaft ja viel, viel bunter geworden. Und ich meine jetzt nicht nur die kulturellen Hintergründe, ich meine nicht nur die sprachlichen Hintergründe, sondern wir haben eine sehr viel stärkere Ausdifferenzierung auch, was so Interessenlagen angeht, was Hobbys angeht, was den Blick auf die Welt angeht. Und aus dieser Möglichkeit von Lebensentwürfen, die es so gibt, kann man heute viel besser auswählen und sieht sozusagen weniger starre Modelle, die man sich vielleicht als Vorbild nehmen kann. Das ist sicherlich so ein Punkt, der eine riesige Möglichkeit ist, der aber natürlich auf der anderen Seite die Lehrkräfte vor echte Herausforderungen stellt. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist genau das, was Felix Stalder mal die Kultur der Digitalität genannt hat. Und dass die digitalen Werkzeuge, mit denen wir es jetzt zu tun haben, auch im Unterricht und was man damit machen kann, was damit vielleicht auch an Risiken mit verbunden ist, dass das etwas ist, was den Unterricht wirklich umwälzt, wie es die gesamte Gesellschaft umwälzt aktuell. Das ist sicherlich eine riesige Herausforderung, mit der wir es zu tun haben. Ich glaube, das sind so, glaube ich, die zwei großen Strömungen. Und der dritte ist, also wir wissen heute ein bisschen mehr darüber, was die Schülerinnen und Schüler können und was sie vor allen Dingen nicht können. Wir haben große Leistungsstudien, 30 Jahre zurück. Vor allen Dingen wissen wir in manchen Bereichen besser, wie Förderung funktioniert. Und da wird jetzt aber ziemlich stark drum gerungen. Ich erinnere mal an solche größeren Programme wie Schule macht stark. Jetzt steht Startchancen gerade vor der Tür. Und das ist natürlich eine Frage davon, wie stark ich Programme habe, in denen klar ist, ich habe einen Lernpfad, ich gehe A, B, C oder ich gebe den Lehrkräften noch mehr Freiheit. Und da gibt es manche Kollegen, die fühlen sich etwas zu stark eingeengt. Und es gibt andere, die sind sehr dankbar, dass sie eben solche Ansätze bekommen, in denen sie solche Lernpfade vorgegeben bekommen haben. Dann wird drum gerungen, inwieweit wir da sozusagen alle Lehrkräfte auch mitnehmen können auf dem Weg.
Sie haben ja innerhalb der Deutschfachdidaktik unterschiedliche Schwerpunkte, zu denen Sie forschen. Und ein Forschungsschwerpunkt ist ja die Gesprächsdidaktik, auf die wir auch gleich noch mal ein bisschen näher eingehen werden. Und im Vorgespräch haben Sie gesagt, dass wir aufgrund der evidenzbasierten Forschung heute viel mehr über das Lesen lernen wissen als noch vor ein paar Jahren. Aber was wissen wir denn zum Beispiel heute, was wir vor ein paar Jahren noch nicht wussten?
Ja, das ist natürlich eine sehr große Frage. Ich könnte wahrscheinlich darüber jetzt auch ein bisschen länger sprechen. Also was wir wissen ist, was alles zum Lesen stärker dazugehört. Also wir haben Erkenntnis darüber, was Leseflüssigkeit ist und welche Bedeutung die Leseflüssigkeit für das Leseverstehen hat. Wir wissen sehr gut, wie das Leseverstehen aufgebaut ist, was dazugehört, hierarchieniedrige Prozesse, also das Verstehen auf Wort- und Satzebene. Wir wissen viel stärker darüber, was Textverstehen ausmacht, also den Text als Ganzen sich vorstellen zu können, Figuren imaginieren zu können, sich so eine ganze Welt, die im Text angelegt ist, selber mit Bedeutung zu füllen und so ein Bild aufzubauen. Das wissen wir ziemlich gut. Da gibt es auch ein mittlerweile etabliertes Modell, das weit über die Grenzen des Faches Deutsch hinaus wirkt. Das ist das Modell von Cornelia Rosebrock und Daniel Nix, das so aussieht wie so ein kleines Tortenstück. Manchmal wird das witzigerweise eher wie eine Pyramide gezeichnet, aber die Idee von Cornelia Rosebrock war eigentlich, dass so zu den Kompetenzen, dass der große Kuchen, dass man da so Tortenstücke rausschneiden kann. Und ein Tortenstück ist das Lesen und beim Zuhören sieht es ziemlich ähnlich aus. Und darüber wissen wir ziemlich viel, was da so alles dazugehört. Und der zweite Punkt, der jetzt über den letzten 20, 25 Jahren beim Lesen passiert ist, dass man sich dieses Tortenstück näher angeguckt hat und geguckt hat, okay, was heißt denn jetzt eigentlich genau Leseflüssigkeit fördern? Was heißt jetzt genau Leseverstehen fördern? Und da gab es viele kleinere Studien und auch größere Studien, die das rausgefunden haben. Und dann wissen wir jetzt also, es gibt bestimmte Lautleseverfahren, mit denen man Leseflüssigkeit fördern kann. Und es sind nicht irgendwelche, sondern es sind eben, also das Tandemlesen ist so etwas, was die Kolleginnen jetzt bestimmt irgendwie kennen. Es gibt aber noch ganz andere Methoden. Also Lautleseverfahren in Kombination mit Vielleseverfahren fördert evidenzbasiert die Leseflüssigkeit und die hierarchieniedrigen Fähigkeiten. Wer so etwas entwickelt, kann darauf aufbauend Lesestrategien entwickeln. Darüber wissen wir mittlerweile auch eine ganze Menge, wie welche Lesestrategien wirken. Das hat aber jetzt wirklich Jahre gedauert, das sozusagen mal nachzuweisen und zu zeigen, wenn Schüler also eine bestimmte Anzahl von Trainings in der Woche haben in diesem Bereich, dann werden die nachweislich besser. Das gilt aber nicht für alle. Das ist, ne, man hat immer den Eindruck dann, das müssen jetzt irgendwie alle machen. Natürlich nicht. Also es gibt natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die sind leseflüssig, sind die Leistungsstärksten, die kommen in die Schule und die können in Jahrgangsstufe 2 mehr oder weniger flüssig lesen. Es gibt auch schon welche, die in Jahrgangsstufe 1 flüssig lesen können. Für solche Kinder ist natürlich so ein Lesetraining gar nicht geeignet, sondern die können schon den Schritt weitergehen. Die können Lesestrategien etablieren, die können sich auch mit literarischen Gesprächen auseinandersetzen, viel früher als andere. Und insofern diese Differenzierung darüber, was Kompetenz ausmacht und für wen was geeignet ist, da haben wir jetzt viel Evidenz dafür. Und das fließt aktuell eben genau in solche Programme, eben wie Schule macht stark zum Beispiel, das jetzt aktuell läuft und wird auch in dem Startchancenprogramm, glaube ich, eine große Rolle spielen.
Sie haben jetzt schon ganz viel berichtet, was Sie alles aktuell und in den letzten Jahren schon erforscht haben. Aber gibt es darüber hinaus noch weitere fachdidaktische Schwerpunkte und worum geht es denn konkret in Ihren Studien?
Also, ja, das ist, wenn wir jetzt sozusagen mal so ganz von oben drauf gucken, haben wir mehrere Bereiche. Das eine ist, dass wir im Bereich Diagnostik eine ganze Menge machen. Es gibt ja schon eine Menge von Diagnosetools, aber wir entwickeln Tests und Diagnosewerkzeuge für die Schule zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Das ist neben dem Bildungstrend, an dem wir beteiligt sind, und den Vergleichsarbeiten auch so etwas wie der Lesecheck zum Beispiel, der in Nordrhein-Westfalen auch funktioniert. Also die Frage davon, dass die Lehrkräfte ein Tool in die Hand bekommen, mit dem sie auf ihren Unterricht gucken können, das für sie dann aber auch förderdiagnostisch wichtige Informationen bereitet. Das ist so ein großer Punkt. Das machen wir nicht nur für Deutschland, das machen wir auch für Österreich zum Beispiel, für die sogenannte IKM Plus. Das ist so etwas Ähnliches wie Vera bei uns und der Bildungstrend. Also so, das ist so ein großer Bereich der Forschung. Und da ist mein Eindruck, in manchen Bereichen haben wir schon ganz tolle Werkzeuge, um die Schüler einzuschätzen. Und in anderen Bereichen, zum Beispiel im Zuhören, da gibt es noch viel Entwicklungsbedarf. Forschen wir zwar schon, aber wir haben durchaus da noch Möglichkeiten, noch besser zu werden, glaube ich. Und der zweite Punkt ist eben genau dieser ganze Bereich Transfer, den Sie gerade angesprochen haben. Also wir arbeiten zusammen mit Schulen, um Schulen möglichst in ihre Unterrichtsentwicklung, in ihre Schulentwicklung weiterzubringen. Mit Blick auf das Fach Deutsch in Sprache und Literatur, da sind wir in der Fachoffensive tätig oder in Schule macht stark sind wir tätig und hoffentlich dann auch im Startchancenprogramm. So, das ist so ein Bereich, in dem wir viel tun. Und der dritte Bereich ist das, was jetzt neu dazugekommen ist, ist der ganze Bereich Digitalisierung. Und das ist ehrlich gesagt, also da könnten wir auch einen ganzen Podcast drüber machen. Meine feste Überzeugung ist es, wir statten die Schulen seit ein paar Jahren jetzt mit Hardware aus. Das ist auch dringend notwendig, ne? So. Aber der zweite Punkt, den man dabei nicht vergessen darf, ist, irgendwas muss ja auch auf diesen Geräten laufen. Und gerade mit Blick auf die Grundschule ist es so, dass die Lernsoftware, die es so gibt, entweder für manche Bereiche noch gar nicht vorliegt oder für andere Bereiche eher für Sekundarstufenschüler entwickelt worden ist. Und meine feste Überzeugung ist, dass wir kluge Lernsoftware brauchen, die Schülerinnen und Schüler abholt, um den nächsten Schritt zu gehen. Ich mache das mal an einem Beispiel. Wir werden im nächsten halben, dreiviertel Jahr eine neue Lernumgebung in NRW implementieren, die heißt Scribi. Scribi ist Word für Kinder. Wenn Sie sich Word angucken, ist Word etwas, das verstehen Sekundarstufenlehrer ziemlich gut und Sekundarstufenschülerinnen und Schüler auch ziemlich gut, aber allein die Fülle von Funktionen, die Word als Profi-Werkzeug für eine Textverarbeitung braucht, ist für, sagen wir, jemanden in der zweiten Klasse eigentlich viel zu viel. Und natürlich kann man den Kindern nochmal sagen, ihr müsst das gar nicht alles sehen, aber es ist eine völlige Überforderung. Und wir haben etwas entwickelt, was die Kinder an eine Textverarbeitung ranbringt und so Ideen aus der Schreibdidaktik mit aufnimmt und sie darauf vorbereitet, dann irgendwann zu einem Zeitpunkt, wenn sie soweit sind, auf Word umzusatteln. Und so eine Software, da gibt es ganz viele Bereiche, von denen man denkt, welche Werkzeuge braucht man eigentlich, wenn man einsteigt in das ganze Thema Digitalisierung, die nicht überfrachtet sind von Werbung oder wo die Schulen nicht Lizenzen kaufen müssen, was ja auch so ein Problem ist, sondern die wir bereitstellen über das Ministerium oder über die Qualis, so etwas wie bei Leon zum Beispiel, sowas ist eine echte Lücke. Und da sind wir auch dem Land NRW sehr dankbar, dass wir das gemeinsam mit den Schulen entwickeln dürfen aktuell.
Wir wollen gerne noch über Ihren fachdidaktischen Forschungsschwerpunkt, den Sie schon angesprochen haben, sprechen, Mündlichkeit und Gesprächsdidaktik. Das Zuhören, haben Sie ja schon dargestellt, ist eine ganz wichtige Kompetenz im Unterricht und jede Lehrkraft erteilt mündliche Noten. Aber selten ist das explizites Thema im Rahmen der Lehramtsausbildung oder Fortbildung. Also in meinem Studium, ich bin ja auch Deutschlehrer, wurde das überhaupt gar nicht thematisiert und das ist sicherlich kein Einzelfall. Ich würde ganz gerne mal ganz vorne anfangen. Können Sie mal sagen, welche Kompetenzen eine Schülerin, ein Schüler überhaupt benötigt, um gut zuhören zu können?
Ja, also Sie haben jetzt ja schon eins rausgebrochen aus dem ganzen Bereich Mündlichkeit, nämlich das alles, was so rezeptiv ist. Also wir wissen über das ganze Thema Zuhören, dass wir eigentlich das Zuhören schon sehr früh lernen, eigentlich schon im Mutterleib. Zuhören ist eine Fähigkeit, die wir sehr früh entwickeln. Es gehört für den ganzen Spracherwerb und das Verstehen der Welt, gehört das Zuhören zu den ersten und zentralen Kompetenzen. Wenn ich am Anfang verstehen möchte, wie die Welt funktioniert, funktioniert das über Sinn, Augen und aber natürlich das Hören. Was dann passiert, ist, dass so aus einem rein lustgesteuerten, interessengeleiteten Zuhören eine neue Situation entsteht, in der ich sehe, dass die Menschen, die um mich rum eben noch irgendwie, weiß ich nicht, meine Freunde waren, plötzlich Mitschülerinnen und Schüler sind. Und die Menschen, die da vorne stehen, die kenne ich vielleicht auch schon so, aber es sind nicht Mama und Papa, sondern die heißen dann, oder Onkel, was auch immer sozusagen, es sind keine Familienmitglieder, oder andere Erwachsene, sondern die haben eine Funktionsrolle. Und was dann passiert ist, dass die kommunikativen Bedingungen sich verändern, auch für das Zuhören. Da ist plötzlich jetzt klar, es gibt Zeiten, in denen möchte jemand anders, dass ich seinen Zielen folge und ich muss meine Aufmerksamkeit darauf richten. Das fällt nicht allen Schülerinnen und Schülern am Anfang leicht. Es hängt natürlich auch ganz stark dann daran, wie die Lehrkraft so in Klasse 1 irgendwie operiert und auch wie Elementarkräfte operieren. Und das Zuhören umfasst dann, ich muss die Aufmerksamkeit auf etwas richten, was vielleicht nicht meinen eigenen Hörzielen entspricht. Es gibt ein ganz schönes Modell von Margarete Imhoff, die diesen Prozess des Zuhörens so beschreibt, dass wir Hörziele haben und wir dann aus dem ganzen Lautstrom, der ja immer läuft, Informationen selektieren, also auswählen. Wir sie organisieren, also mit den Informationen, die ich irgendwie in eine sinnhafte Zusammenhang bringen muss und sie in mein bisheriges Weltbild und mein Verstehen so integrieren, ein SOI-Modell. Und was dann eben in der Schule passiert, ist, dass diese Hörziele eben nicht unbedingt nur meine eigenen sind, sondern dass das eben andere sind. Und das verändert ganz viel. Das verändert, da kommt der ganze Bereich der Literalität mit rein. Und Literalität meint dann, dass es bestimmte Normen gibt, wie ich mich verhalten soll, dass es verschränkt mit dem Sprechen in dem Moment. Also ich sitze dann da und ich muss dann auch mein Sprechen regulieren. Insofern hat dann Zuhören auch sehr viel mit Selbstregulation zu tun und eben mit Aufgaben bearbeiten, die ich mir erschließen muss über das Zuhören häufig. Und insofern macht das Zuhören in der Schule dann eben auch aus, dass die Lehrkraft sehr bewusst Zuhörzeiten organisiert, in denen sie, das machen auch viele Kolleginnen, ne? Also es ist klar, es gibt jetzt vielleicht einen Gong oder ein anderes Zeichen, von dem klar ist, jetzt ist mal eine Zeit, wo Aufmerksamkeit gerichtet werden soll. Das sind alles kluge Ideen, wie man die Schüler dabei unterstützt, ihr Zuhören zu regulieren mit Blick darauf, dass die Aufgaben bearbeitet werden sollen. So, das wissen wir alles sozusagen so über diese Zuhörprozesse. Und dann ist es ziemlich ähnlich wie auch in anderen Bereichen. Wir wissen dann darüber, dass wir unterschiedliche Stärken der Schülerinnen und Schüler haben oder sagen wir mal Kompetenzen haben. Was wir beim Verstehen, beim Hörverstehen dann wissen, ist, dass es hier genauso auch hierarchieniedrige und hierarchiehohe Prozesse gibt, wo das Welt- und Sprachwissen mit reinspielt. Also jemand, der zu Hause vor der Schule schon unglaublich viel gehört hat über Geschichten, die ihm vorgelesen worden sind, der entwickelt so Musterwissen darüber, wie eine Fabel funktioniert. Der weiß irgendwie schon, naja, wenn so ein Text mit Es war einmal anfängt, das kann ja nicht mehr irgendwie was Realistisches werden, sondern ich weiß, ich kenne ja schon ein paar Muster. Die sind ja auch eben genau tradiert mündliche Formen, die dann weitergegeben wurden. Insofern bringen solche Kinder natürlich eine ganze Reihe von Musterwissen mit und haben ein Stück weit einen Vorteil. Insofern spielt das Vorlesen in der Grundschule dann auch natürlich eine große Rolle, weil es diesen Vorsprung ein Stück weit ausgleichen kann. Kinder werden dann mit Geschichten vertraut und so weiter. Und, ne, so. Sie hat mich ja vorhin gefragt nach dem Thema, was wissen wir da im Bereich Förderung. Beim Zuhören ist es so, wir haben in manchen Bereichen wissen wir schon was ich gerade gesagt habe, Aufmerksamkeitssteuerung zum Beispiel. Aber anders als beim Lesen gibt es eben diese evidenzbasierten Studien im Zuhören noch nicht. Wir wissen noch nicht so ganz genau, welches Förderprogramm oder welche Arten der Förderung dann wirklich nachweislich zu einem Erfolg führen. Das ist etwas, was in den nächsten Jahren sicherlich passieren wird, ist, dass da deutlich mehr im Bereich Forschung investiert wird, um eben auch zu prüfen, an wie vielen Tagen muss man dann wie viel und wie zuhören, wie, ne, welches der verschiedenen Zuhörstrategieprogramme, die es so gibt, also vor dem Hören, beim Hören und nach dem Hören, wie sichere ich Informationen und so weiter, da haben wir eine Ahnung von, aber da wird sicherlich demnächst ein paar größere Studien geben, um das dann auch nachzuweisen.
Einige Studien haben ja schon bestätigt, dass die Zuhörkompetenz eher zurückgeht bei den Kindern. Sie hatten jetzt auch schon eine Erklärung geliefert. Vielleicht hören einige Kinder zu wenig Geschichten. Hätten Sie weitere konkrete didaktisch-methodische Tipps, wie man in der Kindheit oder bei Schülerinnen und Schülern die Zuhörkompetenz fördern kann?
Also es ist ein sehr disparates Bild, ne? Gleichzeitig, ich meine, ich sehe Sie beide auch gerade. Eine Kollegin von mir hat das letztens sehr klug gesagt, das Leben unter dem Kopfhörer. Gleichzeitig ist es so, dass wir im Alltag sehen, dass eigentlich gar nicht viel weniger gehört wird, sondern auch der, wenn man den Hörspielmarkt anhört, dass zum Teil ja auch viel mehr gehört wird. Es hängt, also man kann nicht sozusagen für alle Schülerinnen und Schüler sprechen. Was aber sicherlich eine Herausforderung ist, ist, dass es manche Schüler gibt, die so sehr bei sich sind, also indem sie den ganzen Tag Kopfhörer aufhaben, während das Leben außerhalb dieser Kopfhörer passiert. Das ist so das eine, dass das sicherlich eine Auswirkung hat. Ich kenne momentan keine Studie dazu, die das mal systematisch untersucht hat, welche Auswirkungen eigentlich dieser extensive Gebrauch von Kopfhörern auf so Entwicklung von Kompetenzen hat. Kenne ich nicht, aber vielleicht, wenn jemand von den Zuhörerinnen da eine kennt, wäre ich sehr daran interessiert. So, das ist so das eine. Und das zweite ist, dass es eben ja um eine spezielle Art der Aufmerksamkeitsrichtung beim Zuhören geht. Also Hörziele zu haben, denen ich dann auch über einen längeren Zeitraum folgen kann und bestimmte Informationen auswählen kann. Und in der Tat ist es so, dass wir da Zuhörstrategieprogramme zum Teil auch schon haben. Also was mache ich eigentlich, wie setze ich mir solche Zuhörziele vor dem Zuhören? Wie kann ich bewusst steuern, dass ich weiß, ich komme jetzt in eine Situation, wo etwas von mir erwartet wird, ich achte jetzt mal auf bestimmte Informationen. Das kann man als Lehrkraft natürlich auch unterstützen, so funktionieren ja auch die Strategieprogramme, in denen man eine bestimmte Zielrichtung vorgibt. Was mache ich eigentlich beim Hören? Da gibt es eine ganze Reihe von so basalen Strategien, die Profis sowieso machen. Also wenn es laut ist, gucke ich aus dem Fenster. Wenn ich das Gefühl habe, der Nachbar macht irgendwie wieder Quatsch neben mir, ich möchte aber ganz gerne zuhören, weil es mich irgendwie interessiert, versuche ich irgendwie meine Augen ein bisschen anders zu richten und mich auf die anderen Kanäle mal auszuschalten. Im Notfall, manche schließen auch die Augen. Und dann eben die Frage davon, wie sichere ich eigentlich Informationen, die dann für mich wichtig sind. Und dann merkt man, dass das Zuhören verschränkt ist mit ganz vielen anderen Kompetenzen. Also ich muss, während ich Informationen wahrnehme, diese in der Regel auch zumindest in Stichworten verschriften können. Meistens ist es ja so, wir sitzen relativ lange, wenn wir zuhören und haben nicht die Chance, dann hinterher alles aufzuschreiben. Das kennen viele Kollegen auch. Man ist irgendwie, weiß ich nicht, in der Lehrerkonferenz und denkt sich, das schreibe ich mir mal irgendwie auf. Und dann ist es 2 Minuten später um die Ecke und man weiß nicht mehr so ganz genau, was wollte ich jetzt noch irgendwie aufschreiben. Das heißt, diese Verschränkung von Zuhören mit anderen Kompetenzen, mit dem Schreiben in der Situation, wo Informationen gesichert werden sollen, auch mit dem Sprechen. Also ich bin in einer Gesprächssituation und muss jetzt darauf achten, was sagen eigentlich jetzt die anderen, was waren meine Ziele in diesem Gespräch, welche Rolle habe ich da eigentlich, das ist nicht so ganz ohne. Und das ist eben etwas, was man durchaus aber eben mit Strategieprogrammen trainieren kann oder zumindest üben kann.
Sie hatten das mit den digitalen Medien angesprochen, das finde ich ganz interessant, denn wenn man jetzt Hörspiele hört und Podcasts, hat man ja die Möglichkeit, immer wieder zurückzuspulen oder das nochmal zu hören. Das heißt, das kann natürlich die Kompetenz verstärken, kann aber auch das vielleicht verhindern, weil man weiß, ich kann das jederzeit wieder von vorne hören, wenn ich mal nicht zuhöre. Das wäre jetzt so meine Frage. Haben Sie eine Einschätzung, inwiefern können digitale Medien bei der Zuhörkompetenzausbildung unterstützend sein oder inwiefern verhindern Sie das vielleicht sogar?
Also, ich habe gestern Abend mit einem Kollegen über so ein ähnliches Thema gerade geschrieben, also so über einen Kurznachrichtendienst hin und her geschrieben, weil der ist der größte Drei-Fragezeichen-Fan, den ich so kenne. Und der hat einen der Illustratoren von damals ausfindig gemacht und ist jetzt bei dem zu Gast und kauft jetzt so alte Originalbilder auf von diesen alten Folgen. Von Europa war das. Also ist jetzt nicht von drei Fragezeichen, aber aus dieser Europa-Reihe. Und mit dem, wenn ich den frage, dem könnte ich heute wahrscheinlich, der kann alle Hörspiele, die es bei Europa jemals gegeben hat, kann die nachsprechen. Insofern ist das natürlich zum einen eine Riesenchance, jetzt mit Bezug auf Ihre Frage, Kinder Hörspiele und Texte, die ihnen nahe gehen, mit denen sie sich identifizieren, mit denen, die sie irgendwie interessieren, die können sie natürlich vielfach hören. Und zwar wirklich so, dass sie mitsprechen können. Das ist natürlich total toll. Also das ist ja nichts, was irgendwie negativ ist. Aber im Alltag, wie häufig das vorkommt, dass man jetzt sagen wir mal, ein Sachtext, von der die Lehrkraft findet, das ist eine gute Idee, den jetzt irgendwie zu hören, weil wir wollen, du brauchst das für dein Referat, dass man sich den 4, 5, 6 Mal anhört und immer denkt, Wahnsinn, das ist ja wirklich der tollste Text, den ich je gehört habe. Da würde ich jetzt erstmal bezweifeln, dass es das überhaupt gibt. Da hat man natürlich beim Lesen durchaus den strategischen Vorteil, dass man schnell nach Informationen suchen kann, die man so braucht. Beim Zuhören mit dem Zurückspulen und nochmal hören, das fängt an, ein bisschen zu nerven. So, ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber liegt auch irgendwie nahe, dass dieses Rückspulen, auch wenn es geht, nicht so effizient ist wie ein überfliegendes Lesen zum Beispiel über einen Sachtext. Nichtsdestotrotz bietet sich natürlich auch bei solchen Sachtexten die Möglichkeit an, manche Dinge so interessant zu gestalten. Also Interviews zum Beispiel sind viel interessanter in so einer Form, wie wir es jetzt hier gerade machen, dann akustisch zu hören, eine Stimme dazu zu hören, vielleicht sogar mit einem Video vielleicht damit zu sehen, da wo das geht, weil man dann doch nochmal andere Quellen der Information hat, die man nutzen kann. Und das hat man alles bei einem Text nicht. Insofern hängt es ein bisschen wahrscheinlich auch an den Zwecken des Zuhörens. Ach so, das war so ein Punkt, den wollte ich eigentlich ganz gerne nochmal stark machen. Also im Bereich Zuhörförderung müsste man sehr stark, glaube ich, daran denken, zu welchem Zweck man eigentlich zuhört. Also wenn ich da sitze und es ist wie beim Lesen, ein selbstvergessenes Lesen, gibt es das auch beim Zuhören. Man ist da und genießt einfach das Zuhören, weil man eine schöne Geschichte hört, weil man einen Text hört, den man gerne hört. Dann sind die Zuhörziele vorher aber auch klar. Es ist klar, es geht jetzt mal darum, dass du dich darüber freust, dass du eine Geschichte erfährst und so weiter. Es gibt aber eben natürlich auch genau diese Zwecke der Informationsbeschaffung, wo digitale Medien eine große Rolle spielen. Also Stichwort Symedialität. Also ich habe einen Text, der wird mit einem Video unterstützt und ich kann mir ein bisschen was anhören, ich kann ein bisschen was lesen. Es wird vielleicht noch ein kleines Video dazu. Und dann ist sehr sinnvoll, eben Informationen schnell zugänglich zu haben. Das ist aber eine ganz andere Art des Zuhörens, die darauf ausgerichtet ist, Informationen zu bekommen. Und dann ist es so, dass wir dann auch andere Aufgaben stellen müssen für den Unterricht.
Lehrkräfte geben oft an, dass die Anforderungen an den Unterricht immer komplexer werden, dass immer mehr beachtet werden muss und dass gleichzeitig aber die Bedingungen, unter denen Unterricht stattfindet, in der Regel jetzt auch nicht gerade optimal sind. Inwiefern wird das denn eigentlich von der fachdidaktischen Forschung berücksichtigt?
Ja, also ich mache das mal an einem Beispiel. Für manche Kollegin wirkt das so, als würde immer oben was draufkommen. Ich glaube aber, es ist ein Prozess der Ausdifferenzierung. Man kann es an dem Thema Zuhören ganz gut machen. Wir wissen jetzt vom Lesen, dass Lautlesetandems eine gute Idee sind. Und wir gucken momentan auch in der Forschung und so weiter immer auf den Lesenden. Was macht der denn da? Wir haben Trainer und wir haben Sportler. Für diejenigen, die das vielleicht jetzt nicht so gerade präsent haben, ist es die Idee, dass Kinder gemeinsam in Paaren lesen. Der eine ist ein Lesetrainer, der andere ist ein Lesesportler und der Lesetrainer achtet darauf, dass der Lesesportler möglichst flüssig liest und korrigiert den anderen. Wir wissen, dass das richtig erfolgreich ist, weil damit, wenn Kinder das mehrmals die Woche machen, dann ist klar, die werden in ihrer Leseflüssigkeit stärker. Das haben wir nachgewiesen. Niemand guckt darauf, was eigentlich der Trainer macht. Der Trainer, der liest mit, aber der hört in erster Linie zu. Das ist genauso etwas, wenn man sagen könnte, das ist ein richtig gutes Zuhörtraining. Das, was da der Trainer macht, der hört die ganze Zeit reflexiv zu, ob das, was da gelesen wird, mit meiner eigenen Interpretation des Textes, wie so intoniert werden muss und ob das die richtigen Wörter sind, ob das eigentlich passt. In dem Moment, wo das nicht so ist, muss der Stopp sagen und dann muss das korrigiert werden. Also fast ein besseres Aufmerksamkeitstraining und ein besseres Zuhörtraining gibt es ja fast gar nicht. Insofern wäre mein Punkt, viel von dem, was wir aktuell tun, ist gar nicht wir müssen gar nicht mehr machen, sondern das sind Dinge, die zum Teil schon im Unterricht laufen oder die nochmal so anders neu in einem neuen Fenster betrachtet werden müssen. Also insofern, wenn man jetzt sagen würde, Zuhörförderung, dann wäre es wahrscheinlich ganz klug, bei solchen Lesetandems, um bei dem Beispiel zu bleiben, eben den anderen Partner, der zuhört, den hinterher damit zu konfrontieren, dass er sein eigenes Zuhören vielleicht nochmal reflektiert. Und dann habe ich gar nicht was obendrauf, sondern ich habe sowieso schon was mit den Schülern gemacht, den einen zum Lesen, den anderen zum Zuhören. Und ich glaube, so auf Unterricht zu gucken, dass das ein deutlich differenzierterer Blick ist, ohne dass man denkt, jetzt muss ich ja auch noch ein Zuhörtraining obendrauf machen. Nee, so ist das nicht, sondern ich muss das, was ich im Unterricht sowieso schon mache, nochmal in einer neuen Perspektive sehen. Stichwort Digitalisierung, hatte ich ja vorhin schon gesagt, irgendwie mit Leon, das ist nichts, was obendrauf kommt, sondern an den Stellen, wo es klug ist, ein digitales Werkzeug einzusetzen, sollte man das auch einsetzen. Es gibt Situationen, in denen es ganz klug ist, dass man mit einem digitalen Gerät schreibt, und es gibt manchmal Situationen, dass es ganz klug mit der Hand zu schreiben. Genauso muss man auf dieses Thema Digitalisierung schauen. An den Stellen, wo wir mit den Möglichkeiten, die wir haben, wo es eine Unterstützung ist, würde ich es einsetzen. Und in manchen Bereichen wirkt das für mich manchmal auch so, jetzt will da jemand aber auch unbedingt noch das Thema Digitalisierung machen, wo es überhaupt gar nicht irgendwie sinnvoll ist. Also, ne, also man muss ein bisschen gucken, für welche Zwecke nutzen wir digitale Werkzeuge auch im Alltag. Und da kann man ganz viel lernen von dem, wie so in der Erwachsenenwelt digitale Werkzeuge genutzt werden. Das ist dann eben auch in der Schule gar nicht so anders. Nur, dass wir für manche Bereiche wirklich kluge Lernsoftware brauchen, um eben auch darauf vorzubereiten, wie diese einzelnen Werkzeuge dann später im Erwachsenenalter so funktionieren werden. Und die haben wir noch nicht alle.
Wir kommen jetzt zu unserer Rubrik Dreisatz. Das heißt, wir lesen Ihnen einen Satzanfang vor und bitten Sie, diesen zu ergänzen.
Dieses Buch oder dieser Roman hat mich besonders geprägt.
Der kleine Vampir. Ah, da könnte ich, könnte, ich soll ja nur einen Satz sagen, oder?
Ja, sagen Sie bitte kurz, warum.
Ja, also das war wirklich ehrlicherweise, ich war ganz am Anfang Lesemuffel, und dann hat meine Mutter ganz, ich weiß nicht, aus irgendwie einer Intuition raus oder von einem Tipp von unserer Buchhändlerin den kleinen Vampir mir mitgebracht, und von da an hat sich mein Leben komplett verändert. Ich war so angetan von Anton und dieser Figur und dieser angedeuteten Liebesgeschichte. Und witzigerweise habe ich das jetzt mit meiner Tochter wiederentdeckt, und habe jetzt gerade vor ein oder zwei Jahren in der Corona-Zeit, da habe ich diese gesamte Reihe, da sind ja später noch weitere Bände entstanden, die ich gar nicht kannte, weil sie außerhalb sozusagen von meiner Entwicklung war, habe die dann verschlungen sozusagen mit meiner Tochter zusammen. Das war großartig. Also von daher, die nächsten mache ich ein bisschen kürzer.
Der nächste Satz lautet: Im Deutschunterricht sollte man häufiger.
Im Deutschunterricht sollte man häufiger auf die Beiträge der Schülerinnen und Schüler hören, denn es geht nicht nur um das Zuhören der Kinder, sondern auch das Zuhören der Lehrkräfte. Das ist das Witzige, wenn man Lehrkräfte fragt, wie es so mit dem Zuhören ist, dann sagen die ja häufig auch, oh, die Kinder, also eigentlich können die Kinder nicht mehr so gut zuhören. Und witzigerweise, wenn man Kinder fragt, sagen die auch über manche Lehrkräfte, die hören mir nicht zu. Insofern geht es wahrscheinlich darum, man sollte häufiger Gesprächsanlässe herstellen, indem man sich gegenseitig zuhört.
Als Deutschlehrkraft bleibe ich ein ganzes Arbeitsleben lang zufrieden, wenn.
Wenn ich die glücklichen Kinder von damals als ganz wundervolle Menschen im Erwachsenenalter wiedersehe.
Gut, wir haben jetzt ein bisschen was über Ihre eigene Schulzeit erfahren und über Ihre Forschung auch gehört und auch über die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf den Deutschunterricht. Und abschließend wollen wir noch ein bisschen in die Zukunft gucken. Was könnte denn Ihrer Meinung nach an Entwicklungen in den nächsten Jahren anstehen? Wie könnte der Deutschunterricht in den nächsten 10 Jahren sich vielleicht verändern?
Ich war Vorsitzender der Kommission zur Überarbeitung und Weiterentwicklung der Bildungsstandards. So eine gleiche Frage haben damals die Kolleginnen von der KMK uns auch mit auf den Weg gegeben. Denken Sie mal progressiv in die nächsten 20 Jahre. Und das ist natürlich, also ich glaube, wer zum Beispiel 1998, 99 gesagt hat, gucken Sie mal so ins Jahr 2020, der würde sich heute auch umgucken, weil er viele Dinge nicht vorausgesehen hat. Manche ja schon, aber viele auch nicht. Von daher ist das natürlich eine schwierige Frage, Punkt 1. Punkt 2, das Thema Digitalisierung wird uns grundlegend verändern. Wir haben jetzt das ganze Thema künstliche Intelligenz, KI. Was da möglich sein wird, in den nächsten Jahren, was ja heute schon möglich ist, das wird, glaube ich, etwas sein, was uns auch den Deutschunterricht stark verändert. Also als Beispiel, wir arbeiten jetzt schon daran, dass man einfach mit seinem Handy über einen Schülertext rüber guckt und man eine automatische Auswertung bekommt, was hier der Fehlerschwerpunkt ist. Was hat dieser Schüler falsch gemacht? Das ganze Thema Korrekturen, es wird ein deutlich einfacheres werden. Natürlich nicht mit Blick jetzt irgendwie darauf, wie die Textqualität ist, also ob jemand jetzt, sagen wir mal, irgendwie eine besonders gute Geschichte geschrieben hat, aber das ganze Thema, was so an der sprachlichen Oberfläche ist, wie weit ist die schriftsprachliche Entwicklung, wie weit ist die orthografische Entwicklung, da werden solche Tools für den Deutschunterricht, für die Lehrkräfte eine enorme Erleichterung bringen, ganz sicher. Die Frage davon, wie organisiere ich Unterricht? Viele der Kolleginnen arbeiten jetzt ja schon mit Tools, die den Unterricht leichter machen, die Organisation von Schülerdaten und so weiter. Das wird nochmal auf ein ganz anderes Niveau gehoben werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da zukünftig noch sehr analog zugehen wird. Das wird uns sehr verändern. Was sich, glaube ich, nicht verändern wird, ist, dass wir Bücher zum genussvollen Lesen in der materiellen Welt lesen. Wer einmal so dieses Gefühl gehabt hat, ich habe dieses Buch geschafft, das ist übrigens auch in der Leseentwicklung ein ganz wichtiger Schritt zu wissen, ich habe das bewältigt, boah, guck mal hier, diese dicke Wälzer, den habe ich ja geschafft. So, ne? Das ist was wirklich, von dem man, ne, das ist für das Gefühl von Bewältigung und ich kann jetzt lesen, ist das ein enorm wichtiges. Und das gleiche Gefühl hat man nicht, wenn man digitale Texte liest. Also auch nicht, wenn man einen E-Book-Reader in der Hand hat. Das könnte auch eine Erklärung dafür sein, warum man so wenig Kinder selbstvergessen glücklich lesen mit E-Book-Readern hat. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich digitale Tools für das Lesen, Lernen eine riesen Funktion haben. Also wir haben das ja mit Leon, sieht man das, man trainiert damit Leseflüssigkeit. Aber für das Glücksgefühl, ich möchte meine Geschichte haben, guck mal, ich habe jetzt hier einen Meter Lesen gemacht, irgendwie diese ganzen Bücher, die habe ich alle gelesen. Dafür braucht es die materiellen Bücher und das wird auch so bleiben, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich meine, kann mich natürlich mich auch irren, weil wenn ich jetzt so in die Augen der zukünftigen Lehrkräfte gucke, in den Vorlesungssälen, verändert sich da gerade richtig was? Wenn ich so Vorlesungen oder Seminare halte, dann war es früher so, da saßen alle mit Stift und Block und haben Sachen sich so notiert. Dann wurde es irgendwann so, dass so digitale Geräte Einzug gehalten haben. Heute sitzen alle dort mit digitalen Geräten. Die schreiben auch mit digitalen Geräten permanent mit. Es gibt sozusagen das handschriftliche Schreiben, gibt es da überhaupt nicht mehr. Und ich sage das natürlich aus einer Generation heraus. Ich kenne noch die Zeit, in der Digitalisierung das nicht gab. Ich weiß nicht, ob die Generation nach uns das also möglicherweise wirklich über Bord wirft für genau solche so Notizen machen und so weiter, ob man dafür wirklich dann die Handschrift, ob die weiter verwenden werden, da bin ich skeptisch. Also und zwar wirklich nicht heraus, dass man weiß, dass das handschriftliche Schreiben Wissen nochmal anders verankert, man weiß, dass das eine gute Idee ist, um sich Sachen zum Beispiel zu merken, um auch kreativ zu sein. Das sind ja wirklich Kreationsprozesse, also man verändert das Papier, man erschafft wirklich etwas und wir wissen immer, wenn man was erschafft, dann, ne, dann ist das irgendwie was, was irgendwie Wissen verankert. Das ist alles im digitalen Raum nicht so stark so. Das kann man auch wissenschaftlich zeigen. Und dennoch sehe ich aber im Alltag, dass die zukünftigen Lehrkräfte, die ich da so sehe, immer mehr auf das handschriftliche Schreiben verzichten. Von daher wird man sehen müssen, ob irgendwie zukünftige Generationen das trotzdem noch so als wichtig erachten. Ich würde mir das irgendwie wünschen. Ich gebe auch irgendwie ehrlich gesagt den meisten Studierenden halt dann wirklich den Tipp, irgendwie zu sagen, machen Sie, wenn Sie vor Ihrer Prüfung, schreiben Sie sich das mal mit der Hand auf. Witzigerweise funktioniert unser Gehirn so, dass wir das wirklich dann auch besser verankern können. Von daher, dieser ganze Bereich digitales Schreiben, handschriftliches Schreiben, das ist in einem Spannungsverhältnis und da ist noch nicht ausgemacht, wie das ausgeht. Aber die meisten Kolleginnen würden sagen, dass das handschriftliche Schreiben vor allen Dingen auch am Anfang erste Priorität hat, also in Jahrgangsstufe 1 und 2, weil da muss das Schriftsystem gelernt werden und das muss erstmal verankert werden. Das ist eine gute Idee, das wirklich irgendwie so per Hand zu machen, damit man es mal wirklich angefasst hat. Kann man auch nochmal ganz bildlich sprechen, mit IKEA-Anleitungen erklären. Wenn Sie jemals schon mal einen Packschrank selber aufgebaut haben, das vergessen Sie nie wieder. Wenn ich mir die Anleitung nur angucke, dann kommt am Ende raus, dass ich es dann doch nicht mehr so genau weiß. Also, ne, also dieses selber machen, kreieren, das ist ein ganz wichtiger Prozess. Von daher, da kann auch Digitalisierung beim Schreiben zumindest irgendwie nicht immer mithalten.
Zum Schluss vielleicht in einem einzigen Satz. Was ist Ihr ultimativer Tipp an die Lehrkräfte, die uns zuhören? Für den Deutschunterricht?
Das ist natürlich ganz schwierig. Also der Tipp für die Lehrkräfte, dass, also ich würde mir von manchen Kollegen mehr Gelassenheit wünschen im Umgang mit so neuen Ideen und mehr Forschergeist, Sachen auch auszuprobieren. Das kann man aber sicherlich nicht für alle Kolleginnen sagen, denn wir haben so tolle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten. Vielleicht, wenn man das in einem Satz zusammenfasst, wir können, glaube ich, alle ganz gut voneinander lernen. Also wir können im System zwischen Uni und Schule, aber auch die Kolleginnen untereinander, man lernt da sehr viel von. Und ich würde mir, glaube ich, würde mir wünschen, dass es da mehr so eine Politik der offenen Tür gibt, irgendwie bei anderen zu schnuppern und zu lernen. Und wir können eben auch von den Schülerinnen und Schülern manchmal dann noch eine ganze Menge lernen. Und wenn die dann mal in manchen Bereichen sogar mehr wissen als wir selber, zum Beispiel wie so ein digitales Werkzeug funktioniert, dann ist das ja an sich auch eigentlich eine ganz gute Sache. Von daher vielleicht, also in einem Satz, mehr Offenheit vielleicht.
Mehr Gelassenheit, finde ich, ist ein schönes Schlusswort. Man kann mit kleinen Schritten beginnen. Das wurde jetzt auch deutlich und ich fand das sehr schön, dass Sie auch noch so eine Art Liebeserklärung an das Lesen geleistet haben. Herr Professor Krelle, wir danken Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Es war sehr interessant.
Vielen Dank auch für die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit.
Herzlichen Dank.